ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Es wäre eins, Leute, kurz vor der Europawahl mit unserem Gast Theo Boucard aus Frankreich, zumindest kurz vor der Abstimmung in Deutschland. In anderen Ländern wird schon seit Tagen gewählt. Ich bin im deutsch-niederländischen Grenzgebiet groß geworden. Also regelmäßige Fahrten ins Nachbarland oder die holländische Sprache auch in deutschen Städten gehörten für mich dazu. Später keine Grenzkontrollen zu haben, auch das, was du eben schon sagtest, eine stabile Währung, auch das gleiche Geld von einem zum anderen Land zu tragen und nicht lustig bunte Guldenscheine oder mit wahnsinnigen Nullen die Lirascheine in Italien. Das ist für mich Europa. Mhm. Was ist es für dich?
Das ist das Gleiche.
Ja?
Also ich habe in Paris aufgewachsen, aber natürlich habe ich auch also viel Urlaub in der Schweiz gemacht, als ich ein Kind war. Und natürlich gab es die Schwankungen zwischen der Frank und dem Euro. Aber es gab keine Grenzkontrolle mehr. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, auch also diese Grenzkontrolle abzuschaffen, damit die Europäer also frei in Europa bewegen können. Und ja, ich glaube, das ist auch, also Europa für mich ist auch eine Idee von Freiheit, von Frieden. Jetzt arbeite ich und wohne ich in Straßburg, also seit 4 Jahren, und ich bin davon extrem bewusst, dass dieses Gebiet, also ja.
der Oberrhein,
wirklich von 3 Kriegen gelitten hat. Und das ist für uns in Straßburg und in Elsass extrem wichtig, auch diese Idee von Frieden heute und von Stabilität, also wirtschaftliche Stabilität, ja. Makroökonomische Stabilität und politische Stabilität auch.
Du hast es eben schon gesagt, du bist Mitte der 90er geboren,
genau.
Kennst dann eben Europa auch eigentlich so, wie wir es jetzt halt haben. Trotzdem gab es ja kurzfristig zurückgekehrte Kontrollen an den Grenzen während der Pandemie. Wir haben es jetzt heute in den Nachrichten gehört, dass auch zur Fußball-Europameisterschaft es wieder Kontrollen geben kann. Ist das ungewohnt für dich gewesen, wenn wir auf die Pandemie schauen, dass sozusagen die Schengen-Regeln durch einen Corona-Lockdown ausgehebelt wurden? Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht?
Ja, natürlich. Ja, die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland wurde also für 3 Monate geschlossen, also zwischen März und Juni, genau. 2020. Das ist die Entscheidung von Berlin. Aber das war keine Entscheidung von den Territorien, von den Gebirgskörperschaften. Und das ist zu großen Folgen geführt für die Grenzgänger, für den Konsum, für den Tourismus, für in den Köpfen auch. Es gab auch viele Vorurteile gegenüber den anderen.
Klar, die wieder verstärkt wurden, die vielleicht irgendwie seit Jahren nicht mehr existierten, sondern die man abgearbeitet hatte, die dann wieder aufkamen, die dann wieder aufgefrischt wurden. Das gleiche, das Gefühl hatte ich auch. Wir haben es dann hier auch mitbekommen, dass, wie du sagst, Pendler, die jeden Tag zwischen Frankreich und Deutschland hin und her gefahren sind, dass die natürlich wirklich nicht erfreut waren, dass es wieder Grenzkontrollen gab,
genau.
Weil es halt aufhielt, weil es halt auch so viel umständlicher war. Ne? Und da wusste man, glaube ich, in der Phase besonders, was man eigentlich an Europa, zumindest was diesen Punkt angeht, schon zu schätzen hat. Ne?
Mhm.
Machen wir uns das nicht aber trotzdem vielleicht ein bisschen so sehr schön, dieses Europa, weil wenn wir wissen, das Vereinigte Königreich ist ausgetreten. Also wir haben dann schon jetzt einen Opfer gelassen oder besser gesagt, das Königreich hat sich entschieden auszutreten, dass es eben nicht so einheitlich ist.
Nee.
Also das reden wir es uns zu schön, Europa? Ist es noch so schön?
Natürlich ist es schön, aber man muss Europa reformieren. Ich glaube, das ist den Schlüsselbegriff. Die EU-Institutionen sind schwer zu verstehen. Die EU-Kommission ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Das EU-Parlament ist zu schwach. Die Bürgerbeteiligung ist zu schwach. Also Europa, theoretisch, ist extrem schön. Und um Europa zu schützen, um Europa ja, vor der Unstabilität der Welt zu schützen, müssen wir auf jeden Fall die Institutionen reformieren. Wir müssen ein stärkeres Parlament, wir müssen ein stärkeres Parlament haben mit zum Beispiel einem Initiativrecht für die Gesetze. Die EU-Kommission muss auch verstärkt werden, demokratisch und vom EU-Parlament kontrolliert wird. Eine Idee wäre zum Beispiel, also die EU-Kommission zu einer echten EU-Regierung werden, mit also die vom EU-Parlament vorgeschlagen wird nach den Europawahlen und mit der Verhältnismäßigkeit von den Ergebnissen von den Wahlen.
Jetzt hat uns SWR1 Leute-Gast Theo Bukar schon erzählt, was für ihn Europa bedeutet. Jetzt wollen wir ein wenig mehr von dir erfahren, denn da spielt Europa auch eine wichtige Rolle in deiner täglichen Arbeit. Denn du bist an der Universität Straßburg der Beauftragte für den deutsch-französischen Berufseinstieg. Wer kommt zu dir? Wen berätst du?
Das ist extrem konkret. Also ich arbeite mit Studierenden, die ein Projekt, ein Berufseinstiegsprojekt in Deutschland oder in der Schweiz haben. Es gibt eine große Anzahl von Grenzgängern zwischen Elsass und Baden-Württemberg oder der Schweiz. Also 40.000 Leute, die täglich auf die Arbeit zwischen Frankreich und Deutschland gehen und die gleiche Anzahl zwischen Frankreich und der Schweiz. Das bedeutet einen großen Markt. Das bedeutet auch, dass die Arbeitslosigkeitsquote ein bisschen auszugleichen. Und das bedeutet auch, dass wir am Oberrhein, also die Region zwischen Elsass, Nordwestschweiz und Baden-Land, ein Verpflichtungsraum ist. So ein Raum mit vielen Interaktionen für die Arbeit, für den Konsum, für die Kultur. Und für mich an der Uni Straßburg ist es extrem wichtig, dass also diese Ideen, diese Prozesse zu verbreiten unter den der studentischen Gemeinschaft. Und wir machen auch viele andere Veranstaltungen mit Partneruniversitäten im Rahmen von EUCOR. Also das ist eine Hochschulallianz zwischen Straßburg, Mulhouse, Basel, Freiburg und Karlsruhe. Also fünf
Hochschulkooperationen am Oberrhein.
Genau, ja. Das ist die gleiche Hochschulkooperation, die juristisch gebildet ist in Europa. Und wir machen viele Veranstaltungen Studieren, Leben und Berufseinstieg und Mobilität.
Das heißt also, du darfst schon gar nicht in Grenzen denken?
Grenzenlos. Ich bin grenzenlos.
Das ist gut, das ist eine gute Einstellung. Du bist allerdings auch ein Europaaktivist, weil du das Bewusstsein für Europa stärken möchtest. Nicht nur in deiner täglichen Arbeit, sondern auch darüber hinaus. Wie machst du das, wenn du nicht hier in SWR1 Leute zu Gast bist? Wie sieht deine Arbeit aus als Aktivist?
Ich bin ein aktiver Mitglied von Mouvement Européen Alsace. Also das ist die Äquivalent vom Europa, von der Europa-Union Deutschland.
Genau.
Ich bin insbesondere zuständig für die Medien und die Ausbildung. Und wir haben viele Veranstaltungen zwischen Elsass, Baden-Württemberg und auch der Schweiz, also die grenzüberschreitenden.
Das ist deine Region.
Genau, ja. Also der Oberrhein ist wirklich meine Region und die Region von den Verbänden, die ich darstelle, weil ich auch ein Mitglied von Jeunes Européens Alsace, also die von den jungen Européens Föderalisten und von Union des Fédéralistes Européens. Ich stelle drei Verbände dar heute und wir machen gemeinsame Veranstaltungen am Oberrhein, also die grenzüberschreitende Kooperation liegt uns extrem am Herz und für die Kampagne haben wir sehr viel gemacht. Zum Beispiel haben wir diese Zeitung gemacht.
Das ist
eine dystopische Zeitung. Also die Schlagzeile sagt: Weltschock nach den Europawahlen am 9. Juni. Kündigt Europa sein Ende an. Also das ist eine...
Ihr malt ein Horrorszenario.
Genau,
auf.
Ja, okay. Genau. Ein Horrorszenario, um den Leuten zu sagen, dass die Konsequenzen von den rechtspopulistischen Parteien in Europa extrem gefährlich sein könnten für die Zukunft Europa. Und für diese Kampagne haben die Vereine und die Verbände so sehr viel gemacht auf der Straße. Wir haben auch Veranstaltungen gemacht, Debatte gemacht mit den Parteien, die für die Europawahl vertreten sind. Also viele Sachen auf jeden Fall. Das war extrem gespannt.
Wenn ich mir den Titel dieser Zeitung anschaue, das ist ein sehr düsteres Bild, was für ein sehr schwarzes Bild, was ihr dann halt auch zeigt. Was für Reaktionen bekommt ihr da?
So sehr unterschiedlich, natürlich. Also in Frankreich ist die Rassemblement National, also die rechtspopulistische Partei von Marine Le Pen und Jordan Bardella, mit Abstand am ersten Platz ist, mit 33%. Und natürlich gibt es dieses Gefühl auf der Straße, dass die rechtspopulistischen Parteien in Frankreich normalisiert worden sind. Und das ist eben sehr gefährlich, so zu denken. Andere Leute sind, also sie sind einverstanden mit uns, um zu sagen, dass diese Folgen für Europa extrem gefährlich wären. Aber das ist unterschiedlich. Das kommt auf die Leute an und das kommt auch auf die Städte an. In Straßburg gibt es diese Europhilie, die wir nicht unbedingt in anderen Städten in Frankreich haben.
Deutschland und Frankreich, Deutsche und Franzosen. Haben wir jetzt mehr Ähnlichkeiten oder sind wir komplett unterschiedlich? Das gehen wir jetzt mal an in SWR1 Leute mit unserem Gast aus Frankreich, Theo Bucard. Theo, alle Höflichkeiten mal beiseite. Welches Bild hat Frankreich von uns Deutschen?
Deutschland, meiner Meinung nach, Deutschland ist ein extrem wichtiger Partner. Also wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, ich wohne in Straßburg, ich wohne in einem grenzüberschreitenden Gebiet. Natürlich ist Deutschland extrem wichtig in allen alltäglichen Leben, um verkaufen zu gehen, um zum Beispiel nach Europapark zu gehen, so zwischen Straßburg und Rust, können wir also sehr viel Spaß haben, um nach Stuttgart zu gehen, um Familie und Freunde zu besuchen. Aber aus einer Pariser Perspektive ist natürlich ganz anders. Also das ist sehr institutionell. Und auch wenn die Deutschsprache ziemlich verbreitet in Frankreich ist, leider gibt es weniger und weniger Leute in Frankreich, die Deutsch lernen. Und umgekehrt auch in Deutschland. Ich glaube, dass weniger und weniger Leute in Deutschland Französisch lernen, zugunsten Englisch oder Spanisch oder anderen Sprachen. Aber der Blick Frankreichs auf Deutschland ist auch natürlich mit Vorurteilen geprägt, insbesondere bei den wirtschaftlichen Krisen. Vor 10 Jahren gab es wirklich in den Medien die Idee, dass Europa eine deutsche Idee war oder dass
Deutschland zu dominant war.
Genau, ja. Und insbesondere bei einigen Parteien war diese Idee sehr, sehr stark, dass Deutschland alles kontrolliert in Europa. Das ist natürlich sehr, sehr doof zu denken, weil wir gesehen haben, zum Beispiel im 2020 wegen so bei den Corona-Krisen, dass Verhandlungen zwischen Deutschland und Frankreich stattgefunden hat, um ein gemeinsames Darlehen zu machen, um die europäische Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das ist ein Vorurteil zu sagen in Frankreich, dass Deutschland zu dominant ist. Man kann verhandeln.
Ich kann ja mal von der anderen Seite kommen. Klassische Vorurteile Frankreich gegenüber aus deutscher Sicht sind halt, dass der Franzose oder die Französin gerne debattiert, die Welt verändern möchte, dass ständig gestreikt wird, obwohl da, würde ich sagen, haben wir in dem Punkt ordentlich aufgeholt zuletzt. Sind das Dinge, wo du dich wiederfindest, wo du sagst, ja, das sind Vorurteile, die kann ich aber nicht bestätigen, oder ist es tatsächlich so?
Also wie extrem, ich glaube, das ist, also wie extrem wir debattieren, wie die Welt verändern wollen oder wir streiken, ist es vielleicht ein Vorurteil zu sagen, dass wir immer das wollen. Aber das ist selbstverständlich, dass es viele Demonstrationen in Frankreich gibt. weil die französische Kultur mit Auseinandersetzung geprägt wird. Also seit vielen Jahren, seit der Gründung der Republik oder den verschiedenen Regierungen in Frankreich, also die Auseinandersetzung, die Aufeinandertreffen zwischen den Oppositionen, zwischen den Parteien ist wirklich ein Bestandteil von der politischen Identität Frankreich. Und aus einer deutschen Sicht ist das vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber die Demonstrationen in Frankreich auch zeigen, dass das Land leider sehr gespalten ist. Frankreich ist keine parlamentarische Regierung. Der Präsident hat sehr viel Macht und er ist nicht vor der Versammlung verantwortet. Er hat keine Verantwortung vor der Versammlung. Ja. Nur der Premierminister hat und deren Regierung hat eine Verantwortung gegenüber der Versammlung. Und diese extraparlamentarische Opposition auf der Straße spielt heute eine große Rolle, weil der Parlamentarismus Frankreich sehr, sehr schwach gegenüber Deutschland ist.
Es werden es Leute weiter mit Theo Bucard aus Frankreich. Zuletzt gab es das große Aufeinandertreffen der Herren Olaf Scholz und Emmanuel Macron. Rein vom Äußerlichen, vom Auftreten beurteilt, können diese beiden Menschen ja gar nicht unterschiedlicher sein. Wie würdest du das aktuelle deutsch-französische Verhältnis auf politischer Ebene beschreiben?
Das war in den letzten Monaten und Jahren ein bisschen kompliziert zwischen den beiden Ländern wegen Themen wie der Krieg in der Ukraine zum Beispiel oder die wirtschaftliche Lage in Europa. Der Macrons Staatsbesuch in Berlin war ein sehr gutes Symbol, um die beiden Länder zusammenzubringen. Und
ein Anfang sozusagen, ein Neustart.
Genau, ja, um zu zeigen, dass es noch Zusammenhalt zwischen den beiden Ländern gibt. Und die Jugendpolitik ist auch extrem wichtig zwischen unseren beiden Ländern. Steinmeier, Scholz und Macron haben auch viele Jugendliche und Jugendleute getroffen in Berlin, um zu zeigen, dass Europapolitik auch sehr mit den Jugendlichen verbunden war.
Wir wollen ja kein falsches Bild von Europa zeigen. Natürlich gibt es viel mehr als Deutschland und Frankreich. Aber wir müssen schon sagen, das sind ja die Big Player in Europa. Ja. Geht es Europa besser, wenn Deutschland und Frankreich den gleichen Kurs verfolgen?
Europas Motor ist in den letzten Jahren und seit dem Anfang Europas der Motor von der Europäischen Union. Also Deutschland und Frankreich sind wirklich der Motor der europäischen Integration. Aber wir sind 27 in der Europäischen Union. Wir haben auch,
27 Länder, ja.
neben Frankreich und Deutschland, haben wir auch Italien, Polen, Schweden, Kroatien, Rumänien und so weiter. Also 25 andere Länder sind in der Europäischen Union. Und wir haben gesehen in den Verhandlungen bei dem Europäischen Rat, dass wenn Frankreich und Deutschland zugestimmt sind, ist es einfacher, Entscheidungen zu treffen mit den anderen Ländern. Aber wir müssen nicht vergessen, dass dieses Einstimmigkeitsprinzip in dem Europäischen Rat ziemlich undemokratisch ist, weil das ist sehr, sehr geheimnis. Also diese Entscheidungen sind geheimnisvoll, genau, in Brüssel getroffen. Und wenn sehr, sehr wichtige Entscheidungen getroffen sind zwischen zwei Ländern, Frankreich und Deutschland, und die danach in den anderen Ländern vorgeschlagen werden, ist das für uns, für die Bürgerinnen und Bürger, undemokratisch. Das EU-Parlament muss in diesem Gesetzgebungsverfahren viel stärker sein.
Du hast den Krieg in der Ukraine schon angesprochen und Unstimmigkeiten auf europäischer Ebene. Sind diese offenen Fragen oder die unterschiedlichen Meinungen dazu, ist das gerade eine Zerreißprobe für die EU oder ist das sogar eine Existenzfrage?
Das ist eine Existenzfrage. Ich glaube, die EU steht vor einem Paradigmenwechsel mit diesem Krieg. Wladimir Putin hat vor 2 Jahren diesen neuen Krieg in der Ukraine entfesselt, um die europäischen Werte zusammenzuschlagen. Das ist selbstverständlich. Dieser Krieg betrifft uns alle. Das bedeutet nicht, dass wir unbedingt Truppen in die Ukraine schicken. Also die Ukraine verlangt das nicht. Was Ukraine von uns bittet, ist mehr finanzielle Mittel, mehr Waffenlieferungen. Und ich glaube, das ist extrem interessant für die EU zu sehen, dass dieser Krieg hat die EU geopolitisch aufgewahrt. Die EU jetzt muss den konkreten Ort und den geeigneten Augenblick erleben. Diese Begriffe wurden von dem niederländischen Philosophen Luc van Middelaar bearbeitet. Er vergleicht den abstrakten Raum und den konkreten Ort sowie die Chronologie der Geschichte und den geeigneten Augenblick. Und ich glaube, dass durch diese Begriffe von konkreten Orten und geeigneten Augenblicken muss Europa pragmatischer sein. Und ich würde sogar sagen, dass dieser Paradigmenwechsel zu einer kopernikanischen Wende werden. Ich könnte vielleicht eine kleine historische Anspielung wählen, wenn du mir erlaubst.
Sehr gern, kurz, ja.
Kopernikus, also der polnische Astronome, schrieb 1543 sein Schlüsselwerk, De Revolutionibus Orbium Celestium, wo er die Erde beschrieb, wo sie quasi genau gegenüber den anderen Planeten ist. Und ich glaube, das ist die gleiche Sache für die EU. Mit dieser kopernikanischen Wende muss Europa richtig wissen, wo sie gegenüber den anderen Mächten in der Welt genau steht.
Jetzt ist SWR1 Leutegast Theo Bucard zugegebenerweise nur ein Franzose. Aber an dich die Frage, wie blickt Frankreich auf die EU?
Das ist eine sehr interessante Frage und das ist ein bisschen schwierig, sehr einfach zu beantworten. Aber ich glaube, also historisch gesehen hat Frankreich immer Europa betrachtet als eine Basis für seine Souveränität in der Welt. Das ist im Vergleich zu Deutschland ist es sehr unterschiedlich. In Deutschland hat das Land immer Europa betrachtet als die Vorbedingung von seinem Wiederaufbau gesehen. Aber in Frankreich, wir haben wirklich diesen Begriff von Macht im Kopf, wenn wir über Europa reden. Die wichtigsten Parteien, die in diesen europäischen Wahlen engagiert sind, spricht immer über diesen Begriff von Souveränität, von Macht, von Europa als ein Macht. Also das ist unterschiedlich je nach den Parteien. Aber es gibt wirklich in vielen Parteien diese Idee von Souveränität, von industrieller Souveränität, von Nahrungssouveränität. Und das bedeutet viel über den Blick Frankreichs auf Europa.
Aber du gehst es ja historisch an. Hat sich das über die Jahrzehnte, die du das jetzt schon begleitet, verändert, der Blick auf die EU von Frankreich aus?
Leider gibt es also mehr und mehr Bedeutungslosigkeit in den Köpfen von den Franzosen, wenn wir über Europa reden. Die Wahlbeteiligung für dieses Jahr, also die Prognose, also den Prognosen zufolge beträgt die Wahlbeteiligung 47%. Das ist weniger als die Hälfte. Im Jahr 2019 war das gut 50% in Frankreich und ein bisschen mehr in Deutschland. Und das zeigt sehr, sehr wirklich, dass die Wähler nicht unbedingt die Interesse sehen, Wählen zu gehen. Und ich glaube, das ist auch mit den Generationen zu tun. Also die älteren Generationen sind vielleicht ein bisschen mehr davon überzeugt, zu wählen. Aber die jüngeren Generationen, wir sehen in Frankreich, also in Frankreich das Wahlalter beträgt 18 Jahre. Mhm. Das ist unterschiedlich zu Deutschland dieses Mal. Aber wir sehen, und ich glaube, das ist auch der Fall in Deutschland, dass die jüngeren Generationen an Interesse verlieren, um zu wählen. Ich glaube, dass zwei Drittel von den Leuten zwischen 18 und 25 nicht sicher sind, am Sonntag zu wählen zu gehen.
Ich kann dir auch eine aktuelle Umfrage noch aus Deutschland geben. Der zufolge nach halten 70% halten viel von der Europäischen Union. Das ist der beste Wert seit 2006, also das ist nochmal gestiegen. Aber ältere Befragte sehen dabei die EU positiver als jüngere. Also das deckt sich mit dem, was du auch gesagt hast. Und deshalb frage ich mich, vielleicht ist diese europäische Idee aus der Mode gekommen, aus der Zeit gekommen. Wir hatten eben uns über den Ukraine-Krieg unterhalten. Und wenn Europa ein Friedensprojekt ursprünglich mal war, sind wir halt jetzt gerade ziemlich gefordert und in der Zwickmühle, weil wir vom Frieden in Europa echt entfernt sind.
Ja, aber trotzdem müssen wir Europa betrachten als der Garant von dem Frieden auf dem Kontinent seit 1945. Und auch wenn es Kriege in Jugoslawien oder in der Ukraine heute gab und gibt in Europa, muss der Zusammenhalt zwischen den europäischen Ländern und den EU-Institutionen wirklich der Garant von unserer Macht in der Welt, von unserem Frieden und von unserem Überleben auch in der Welt. Wenn es eine Zersplitterung Europas gäbe, die Nationalstaaten sind viel zu schwach, um den Wettbewerben gegenüber Russland, China oder den USA zu gewinnen. Das ist pragmatisch bleiben.
Steht die EU auf der Kippe? Dieses Szenario wird vor der Europawahl am Wochenende hier und da aufgemalt, wenn nämlich der Rechtsruck in Europa weitergeht. Der Franzose Theo Boucard ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. Theo, dass Rechtspopulisten stärker werden, da sind sich Deutschland und Frankreich oder stärker geworden sind, da sind sich Deutschland und Frankreich ähnlich. Wie gefährlich ist das für die EU, wenn wir auf die europäischen Länder und die Rechtspopulisten gucken?
Wenn wir die Programme von diesen rechtspopulistischen Parteien sehen, können wir sehr, sehr klar die Gefahren sehen. Zum Beispiel die AfD will das EU-Parlament abschaffen. Die AfD will auch die Annäherung zu Russland erlauben. Die AfD spricht über den Klimawahn, was die Klimagesetze anbelangt. Ich glaube, das ist eine Verachtung für die Demokratie, eine Verachtung für die fragilere Leute. Also was diese Parteien, und das bedeutet auch für die Rassemblement National in Frankreich, also die Vorschläge von diesen Parteien sind, ja, das ist eine Binsenweisheit zu sagen, undemokratisch, aber diese Parteien wollen, also die Interesse von den Völkern verteidigen, aber was sie machen, ist genau umgekehrt. Die Gesetzgebungen in Europa sind wichtiger und wichtiger, und wir müssen eine echte europäische Demokratie. Und diese Parteien, wenn sie, also insbesondere die AfD, die das EU-Parlament abschaffen wollen, das ist wirklich extrem zynisch, und das wäre eine richtige Katastrophe für die Bürgerbeteiligung in Europa und für die Interesse von den Völkern in Europa, die gleichen Interesse, die diese Parteien verteidigen wollen, angeblich.
Ich habe so das Gefühl, dass die rechten europäischen Parteien ja so nach diesem Donald-Trump-Motto vorgehen. Dann würde es heißen Europe first. Das ist für mich mehr Ego-Mentalität und weniger Gemeinschaft. Und das ist ja dann halt auch wirklich so die Frage, wofür steht Europa? Also die Gemeinschaft haben wir ja schon angesprochen, dass das mal die Grundlage war, die dann der EU damit dann auch entzogen worden werden würde. Also dass wir eben keine Gemeinschaft mehr sind, sondern dass jeder nur noch auf sich schaut.
Genau, ja.
Hilft da eventuell auch so ein wenig Uneinigkeit bei Europas Rechtspopulisten? Also du hattest die AfD schon angesprochen, die ist aber aus diesem rechten Parteienverbund Idee, Identität und Demokratie, wie es heißt, zuletzt ausgeschlossen worden, weil zu radikal.
Für die Rassemblement National zum Beispiel. Und das ist auch interessant, das zu beweisen, also diese Treffen von diesen rechtspopulistischen Parteien in Europa. Wir haben die Selfies von Geert Wilders, von Marine Le Pen, von Matteo Salvini gesehen, um zu zeigen, dass sie unter Freunden bleiben, wie in Österreich gesagt wurde, glaube ich. Aber was die konkrete Zusammenarbeit im Europäischen Parlament anbelangt, ist das natürlich ganz anders. Also ich habe gesehen, dass die AfD ausgeschlossen wurde von der Identität und Demokratie Fraktion wegen Aussage von Herrn Krah. Mhm. Die Rassemblement National in Frankreich will jetzt mit Fratelli d'Italia arbeiten, mit Giorgia Meloni, genau. Und vielleicht eine größere Gruppe im Europäischen Parlament zu machen zwischen den Konservativen und Reformen und Identität und Demokratie. Aber wir haben auch gesehen, dass in Spanien die Partei Vox nicht unbedingt einverstanden mit dieser Strategie ist. Und das zeigt, dass auch wenn Rechtspopulismus eine größere Bedeutung in Europa hat, muss die konkrete Zusammenarbeit was anderes sein für diese Parteien. Die können nicht unbedingt sehr, sehr leicht arbeiten. Aber was extrem gefährlich ist, ist bei dieser Kampagne, insbesondere in Frankreich, wurden die Themen von Immigration, von diesen Themen sehr, sehr viel diskutiert. Und was wichtig für eine Wahl eigentlich ist, für eine Partei, ist am meisten glaubwürdig zu sein über ein Thema, die selbst extrem wichtig für die Wahl ist. Und die Rassemblement National in Frankreich hat es gelungen, für die Wähler, also für die Umfragen, glaubwürdig über die Immigration auszusehen. Und Immigration ist bei dieser Debatte in Frankreich das meistdiskutierte Thema. Und das erklärt, warum diese Partei in Frankreich hat 33% von Wahlprognosen für Sonntag.
Rund 350 Millionen wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger in den EU-Mitgliedstaaten wählen in diesen Tagen das Europäische Parlament für die kommenden 5 Jahre. SWR1 Leute geht weiter mit unserem Gast aus Frankreich, Theo Bucard. Du hast gerade, während die Musik lief, nochmal deutlich gemacht, dass du überparteilich engagiert bist. Also das, was ich eben schon sagte, wir geben keine Wahlempfehlung hier aus, wo man das Kreuzchen machen sollte, aber dass man es machen sollte. Welche Bedeutung hat die Europawahl in diesem Jahr? Wir haben jetzt schon so ein bisschen angerissen, Ukraine-Krieg, Migration sind Themen, der Rechtsruck. Was steht tatsächlich auf dem Spiel für dich? Warum ist es vielleicht wichtiger denn je?
Du hast erinnert, dass wir eine überparteiliche, dass wir einen überparteilichen Verband sind. Ja. Das ist natürlich der Fall, aber wir sind auch sehr politisch engagiert und deswegen sind wir sehr besorgt über den Aufschwung von rechtspopulistischen Parteien. Und ich glaube, dass diese Europawahlen sind wichtig, weil nochmal die Bürgerbeteiligung von diesen Wahlen eine sehr gute und interessante Indikation ist, um die Bedeutung von diesen Wahlen zu schätzen. Wie ich schon gesagt habe, beträgt die Wahlbeteiligung normalerweise am Sonntag um 47% in Frankreich.
Das ist die Prognose, ne?
Genau, das ist Prognosen jetzt. Ich weiß nicht in Deutschland, wie sähe die Wahlbeteiligung aus, aber ich glaube, dass für diese Wahlen brauchen wir auf jeden Fall ein stärkeres EU-Parlament. Nochmals, im Rahmen von einer Vertragsreform, also ein stärkeres EU-Parlament mit dem Initiativrecht, weil wir viele Gesetze verabschieden auf europäischer Ebene, insbesondere bei den wirtschaftlichen Bereichen. Und uns fehlt noch eine politische Union in Europa. Wir haben schon die wirtschaftliche und monetarische Union, auch wenn unperfekt ist, aber wir haben noch nicht die politische Union. Und das ist wirklich die letzte Schritte in die Richtung von einer vollendeten Union in Europa.
Aber es gibt ja oft den Vorwurf, dass man dann sagt, das, was in Brüssel oder in Straßburg entschieden wird, ist sehr weit weg von meinem Leben vor der Haustür. Ist das so?
Das ist eine Frage von Bildung und Kommunikation. Ich persönlich stimme zu, dass die Europäische Union vielleicht ein Problem von Kommunikation haben. Es gibt einen Unterschied zwischen informieren und kommunizieren. Und die EU-Institutionen sind sehr, sehr gut darin zu informieren, also sehr sachlich zu bleiben, um Fakten zu den Bürgerinnen und Bürgern zu geben.
Aber schlecht in der Kommunikation.
Genau, ja, also das ist meine Meinung. Aber die Kommunikation hat wirklich eine Dimension von Empfindung. Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern die Lust geben, europäisch zu empfinden.
Europäisch zu denken,
europäisch
zu leben.
Zu denken. Und ich glaube, es gibt auch, die erste Frage betrifft die Kommunikation. Die zweite Frage betrifft die Pädagogie.
Bildung, politische Bildung.
Politische Bildung und was sind die wichtigsten Sachen über Europa? Wir müssen davon in den Schulen mehr lernen. Wir müssen die Mobilitätsprogramme verstärken, damit die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Studierenden mobiler in Europa sein könnten. Und auch wenn sie nicht unbedingt in der Lage sein, finanziell so diese Mobilität zu machen. Wir müssen diesen Leuten helfen.
Dann sind wir ja gleich an dem Punkt. Erstmals in Deutschland dürfen 16- und 17-Jährige auch mitwählen bei dieser Europawahl. Der Deutsche Lehrerverband, der kritisiert diese Absenkung des Wahlalters, weil sich die Jugend zu wenig für die Politik interessieren würde, heißt es. Das heißt aber dann, wenn ich dich richtig verstehe, ist es ja eigentlich ein Versäumnis auch der Schulen, über Politik und die Bedeutung aufzuklären.
Ja, also ich könnte natürlich nicht die Situation in Deutschland verurteilen, aber die Absenkung von dem Wahlalter auf 16 Jahre ist völlig abhängig von dieser politischen Bildung und von dieser Konzientisierung. Ich weiß nicht, wie dieses Wort auf Deutsch existiert, aber die Leute müssen bewusst von Europa sein, auch in dieser politischen Bildung. Das ist nochmal extrem wichtig, also diese Herausforderung gut zu verstehen, um wählen zu gehen.
Und jetzt Schlussrunde in SWR1, Leute, mit dem Europaaktivisten Theo Boucard aus Frankreich. Wir haben Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer bekommen. Klaus hat geschrieben etwa, da habe ich mir jetzt mal nur den Satz rausgepickt, hallo zusammen, EU finde ich gut, aber das Parlament zu groß. Hat er recht? Also ich kann mal zum Vergleich sagen übrigens, weil es das Vorurteil immer gibt, dass viel zu viele Menschen im Parlament sitzen würden. Es sitzen weniger Menschen im EU-Parlament als im Deutschen Bundestag aktuell.
Ja, ja. Und deshalb würde ich Nein sagen und es gibt, also die europäische Demokratie zählt 300 Millionen Wähler in ganz Europa, also in den 27 Ländern. Das ist ganz normal, dass das EU-Parlament in Straßburg, das ist, also die Ausschüsse sind in Brüssel, aber die Plenarsitzungen sind in Straßburg, dass das EU-Parlament in Straßburg 720 Sitze hat. Das ist ganz normal, weil die EU-Abgeordneten müssen auch die Bevölkerung vertreten. Und wenn ein Abgeordneter bzw. eine Abgeordnete zu viele Leute vertritt, ist das ein bisschen komisch und nicht so demokratisch. Und deswegen gibt es eine relativ große Anzahl von Sitzen in dem Europäischen Parlament, aber relativ mit anderen Versammlungen ist es nicht so groß.
Und nur mal zum Vergleich, wie viele Menschen arbeiten im Pariser Rathaus? Mehr als 720 oder weniger?
Ah ja, viel mehr. Also im Pariser Rathaus gibt es also mehrere Mitarbeiter als in den EU-Einrichtungen, zum Beispiel EU-Kommission und allen diesen Institutionen. Das ist wirklich ein großer Vorurteil, dass wir eine große Brüsseler Bürokratie haben.
Mein Rat aus Rammersweier hat geschrieben, für mich als Weinbauer ist Europa ein wichtiger Markt und eine gute Sache. Eine ruinöse Katastrophe ist auf diesem gemeinsamen Markt der massive unterschiedliche Mindestlohn, der die heimischen Betriebe des Obst-, Wein- und Gemüsebaus eklatant und existenziell benachteiligt. Ich bin nicht gegen einen Mindestlohn, aber er sollte keine Betriebe benachteiligen. Da gehst du mit?
Ja. Der Binnenmarkt in Europa muss auch sozial werden. Also wir in Europa und das EU-Parlament insbesondere muss mehr für soziale Gerechtigkeit machen in den Gesetzen. Und mit dieser Idee von Mindestlohn, ich glaube, das ist keinen einheitlichen Betrag in Europa, aber je nach dem Lebensniveau in den europäischen Ländern gibt es natürlich verschiedene Beträge. Aber wir brauchen wirklich diesen sozialen Konvergenz auf dem Binnenmarkt.
Und Hans-Peter Ragi hat auch geschrieben und einen Punkt angesprochen, den du auch schon angerissen hast. Ich sehe mich auch als Europäer, schreibt er, finde aber das größte Problem, dass die wichtigen Beschlüsse immer einstimmig sein müssen. Kann man das nicht auf eine Zweidrittelmehrheit ändern, wie es in vielen demokratischen Ländern der Fall ist?
Ja.
Auch eine Forderung von dir.
Ich bin hundertprozentig d'accord.
André Peter aus Untergruppenbach hat geschrieben, wenn ich diese Gespräche höre von Vorurteilen, dann werde ich traurig. Wir sind Menschen aller, wir sind alle verschieden und trotzdem gleich. Das muss ich auf meine Kappe nehmen. Ich hatte dich sozusagen herausgefordert zu Vorurteilen uns Deutschen gegenüber und hatte welche angerissen. Wenn das falsch angekommen sein sollte, dann tut mir das an der Stelle leid. Brigitte Stemmer hat geschrieben, natürlich kann man alles zerreden und schlecht reden. Fakt ist, dass wir ein starkes Europa brauchen, um gegenüber China und den USA zu bestehen.
Stark und demokratisch. Ja.
Jan-Josef Risch aus dem Elsass, also aus deiner Heimat, der hat geschrieben, er ist Benutzer der SNCF und der Deutschen Bahn und bemängelt akzeptable Reisebedingungen zwischen dem Elsass und der Ortenau. Züge zwischen Straßburg und Offenburg meistens überfüllt, keine Toiletten. Also sind das auch Erfahrungen, die du teilst?
Ah ja, zwischen Straßburg und Offenburg, ja, ich nehme regelmäßig diese Linie leider, ist diese Züge ein bisschen zu voll. Und was Europa machen könnte für diesen Verkehr, Nah- oder Fernverkehr, ist wirklich den Nationalstaaten zu bitten um mehrere Strategien für den Zug. Das ist wirklich extrem wichtig, nachhaltig bewegen zu können. Und Europa könnte wirklich also einen großen Impuls machen, damit die Nationalstaaten Investitionen in diesem Verkehr machen können.
Da merken wir, dass es nicht nur Baustellen der großen Art in Europa gibt, sondern halt auch schon die kleinen. Ich glaube, das Schlusswort geben wir dieser Sende Regina. Die hat nämlich geschrieben, die Wahl zu haben ist nicht selbstverständlich. Selbstverständlich wähle ich. Da schließen wir uns, glaube ich, beide an. Theo, vielen Dank, dass du hier warst. Theo
Dankeschön.
Bukar, setz dich weiter für Europa ein.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.